Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute gibt es mal wieder von mir nach gefühlt sehr, sehr langer Zeit eine Literaturkolumne. Und zwar möchte ich etwas nachdenken über den Mythos vom guten Buch. Ich bin ja, wie du dir vielleicht denken kannst, eine absolute Vielleserin und habe darüber hinaus lange Zeit als Buchhändlerin gearbeitet und bin jetzt eben Literaturwissenschaftlerin. Und dennoch gibt es für mich eigentlich kaum eine schwierigere Situation als die, wenn mich jemand fragt, hast du mal ein gutes Buch für mich? Eine Situation, in die ich relativ häufig komme. Warum ist diese Situation so schwierig? Weil ich entweder ehrlicherweise antworten müsste, nee, habe ich für dich leider nicht, wenn ich den Menschen relativ gut kenne, oder ich müsste so ganz schlaumeiermäßig daherkommen und sehr klischeehaft etwas sagen wie, naja, wie definierst du denn gutes Buch, wenn ich den Menschen noch nicht so gut kenne? Warum Buchempfehlungen eigentlich so schwer sind, warum es auch überhaupt nicht hilft, dass Menschen, die Buch A kaufen, vielleicht auch gern Buch B kaufen und wie du trotzdem gute Quellen für Buchempfehlungen findest, das sind so Fragen rund um den Mythos von gutem Buch, die ich heute hier beantworten möchte. Aber erstmal natürlich die grundsätzliche Frage, was ist eigentlich ein gutes Buch? Und es gibt kaum etwas, was leichter zu definieren ist als ein gutes Buch. Ein gutes Buch ist nämlich ein Buch, das du, aus welchen Gründen auch immer, gerne liest. So einfach. Aber was eben richtig, richtig schwierig ist, ist das gute Buch für dich zu finden. Und das liegt am Buchgeschmack, also an deinem Buchgeschmack. Denn dieses Wort, das ja so eindeutig klingt, Buchgeschmack, so als gäbe es eigentlich nur ein, ist total irreführend, denn in Wahrheit ist es so, dass niemand, also zumindest niemand, den ich kenne, gerne ständig ähnliche Bücher liest, also die sowohl thematisch ähnlich sind, als auch erzählerisch, als auch vom Genre her, also irgendwie vorhersehbar sind. Viel wahrscheinlicher ist es, dass du vielleicht mal gerne einen guten Krimi liest, dann wieder eine komplexe Familiengeschichte, dann vielleicht mal was Lustiges, dann irgendwie was, was ziemlich heftig ist und dich stark aufrüttelt, dann einfach nur was, was irgendwie sprachlich faszinierend ist und dann nochmal wieder irgendwie was ganz anderes. Also das Wichtige ist, dass es halt irgendwie gut sein muss. Und dieses irgendwie gut, das beinhaltet eben nicht nur einen, sondern meistens ziemlich viele Aspekte, wie zum Beispiel das Genre, das Thema, der Spannungsaufbau, der Tonfall, die Wortwahl, das Verhältnis von Konflikten und Lösungen. Also gibt es mehr Konflikte oder mehr Lösungen zum Beispiel. Dann auch der Erfindungsreichtum und wahrscheinlich noch einiges mehr, was ich jetzt eben hier auch gar nicht alles aufzählen kann. Und diese komplexen Vorlieben führen dann irgendwie dazu, dass du ein Buch eben gerne liest oder eben auch nicht. Und dann kommt noch dazu, dass manche dieser Aspekte für dich vielleicht wichtiger sind als andere. Also, um das mal abzukürzen und hier ganz eindeutig auf den Punkt zu bringen, es gibt eben keinen einheitlichen Buchgeschmack oder du hast keinen einheitlichen Buchgeschmack, sondern eher sowas wie ein komplexes literarisches Profil. Und da können dann auch noch Bedingungen für einzelne Faktoren mit drin sein, also sowas wie, wenn ich einen Krimi lese, dann am liebsten einen mit einem verkorksten Ermittler oder was auch immer. Und trotzdem gibt es sie ja ab und zu mal. Also diese Bücher, die überdurchschnittlich viele Menschen gerne lesen. Bücher, die auch viele, die sich professionell mit Literatur auseinandersetzen, als gut bewerten. Bücher, die eigentlich unabhängig davon, wer sie liest, gut sind. Oder etwa nicht. Also tatsächlich gibt es jedenfalls Faktoren oder scheint Faktoren zu geben, die dazu führen, dass viele Menschen ein Buch als literarisch oder qualitativ hochwertig bewerten. Und das sogar, wenn sie das Buch selber gar nicht gelesen haben. Und das hat mal eine relativ groß angelegte Studie herausgefunden, die in den Niederlanden eine große Umfrage gemacht hat und dann natürlich auch ausgewertet hat. Und diese Studie wollte das Rätsel der literarischen Qualität lösen. Das war also auch der Projektname The Riddle of Literary Quality. Und hier spielen dann natürlich auch Aspekte eine Rolle, die gar nicht im Text selber liegen und auch gar nicht unmittelbar mit dem Text verknüpft sind, sondern so außenrum stattfinden. Also zum Beispiel das Image des Autors, das Image des Verlags, das kommt dann eben auch mit rein. Also wenn das in einem als anspruchsvoll geltenden Verlag erschienen ist, dann neige ich eher dazu, das Buch als gut zu bewerten oder als literarisch zu bewerten. Und das sind so kulturell oder gesellschaftlich ausgehandelte Bewertungen, die letztendlich dann dazu führen können, dass wir selbst ein Buch als gut bewerten, das wir gar nicht selber gelesen haben. Und übrigens einmal so eine kleine Randnotiz, diese Produktion und Reproduktion von so kollektiven Werturteilen ist in meinen Augen genau das, was am Beginn der Kanonisierung von Literatur steht. Also so wird letztendlich der literarische Kanon irgendwie geformt. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema, über das ich ja in diesem Podcast auch schon gesprochen habe. Also wenn dich das interessiert, dann kannst du lieber die Folge über den literarischen Kanon nochmal anhören. Ein anderes Problem mit der literarischen Qualität ist, dass sie manchmal schlicht und einfach gar nicht das ist, was wir suchen, wenn wir gerade auf der Suche nach einem guten Buch sind. Das haben auch die großen Online-Buchhändler erkannt, die ja so Algorithmen einsetzen, die auf Entscheidungsprofilen von Einzelnen und dann eben auch von mehreren Kunden und Kundinnen beruhen. Und diese Entscheidungsprofile sind so eine Mischung aus, da du Buch A gekauft hast, könntest du auch Buch B kaufen wollen, also so eine Buchähnlichkeit, die da herausgestrichen wird und die übrigens nicht auf den Texten beruht, sondern auf Metadaten, also zum Beispiel um welches Genre handelt es sich, welcher Autor hat das Buch geschrieben, in welchem Verlag ist das erschienen. Und ein anderer Aspekt ist dann eben die Kundenähnlichkeit, also sowas wie andere Kunden, die Buch A gekauft haben, kauften auch Buch B. Und dann können diese Algorithmen natürlich auch noch Bewertungen mit einbeziehen, die du selber vergeben kannst. Und je mehr Bewertungen du eingibst, desto und je mehr Käufe du tätigst natürlich auch, desto genauer scheint der Algorithmus zu funktionieren. Aber auch bei diesen Algorithmen haben wir ja ganz, ganz oft das Gefühl, dass das irgendwie schief ist, dass es eben gar nicht so gut funktioniert. Und das liegt in meinen Augen unter anderem daran, dass jeder natürlich aus den unterschiedlichsten Gründen Bücher kaufen kann. Und das ist natürlich nicht nur bei dir so, sondern auch bei den anderen Kunden, mit denen du dann ja letztendlich verglichen werden kannst und denen du dann in deinem Kaufverhalten ähneln kannst oder eben auch nicht. Denn der Algorithmus weiß schlicht und einfach nicht, wonach du jetzt gerade im Moment suchst. Also der schlägt dir ja zum Beispiel Klassiker vor, wenn du gerade viele Klassiker gekauft hast oder Sachbücher, wenn du vor kurzem einen ganzen Schwung Sachbücher gebraucht hast. Aber es ist ja nicht so, dass sich sowas unendlich fortsetzt und du immer weiter Klassiker liest oder immer weiter Sachbücher kaufen möchtest, sondern es kann ja ein neuer Kaufgrund letztendlich dazukommen, der dem Algorithmus so nicht bekannt ist von dir. Und letztendlich ist beim Lesen ja einfach auch Abwechslung ein Faktor. Also du möchtest ja nicht immer nur das Gleiche lesen, sondern du möchtest ja auch mal deinen Horizont erweitern und einfach mal zu etwas anderem greifen. Vielleicht sogar zu etwas, das du vorher noch nie gelesen hast. Gut, das war jetzt eher etwas ernüchternd. Also literarische Qualität beurteilen wir im Prinzip auch nach Äußerlichkeiten oder spielen Äußerlichkeiten mit rein. Wir können von Buchähnlichkeiten, Kaufentscheidungen und Kundenähnlichkeiten irgendwie auch nicht so richtig Empfehlungen herleiten. Das funktioniert irgendwie auch nicht unbedingt. Und nun könnten wir daraus ja den Schluss ziehen, dass Buchempfehlungen einfach nicht funktionieren. Aber komischerweise tun sie es eben doch. Denn es gibt ja so Menschen, die sind zwar eher selten, aber man findet sie ja doch, bei denen einfach jedes Buch, das sie einem empfehlen, einem auch tatsächlich gefällt. Also sowas wie richtig gute Buchbuddies, also so Buchfreundschaften, bei denen man merkt, okay, wir sind so lesemäßig auf der gleichen Wellenlänge. Wir suchen eigentlich das Gleiche in Literatur oder zumindest etwas Ähnliches. Und darum können wir uns eben auch immer wieder Bücher empfehlen, von denen wir sicher sein können oder zumindest fast sicher, dass sie dem anderen auch tatsächlich gefallen. Und auf der anderen Seite können wir auch die Empfehlung von dieser Person einfach so lesen in dem guten Wissen, dass wir hier eben Lesevergnügen der einen oder anderen Art finden werden. Aber wenn wir jetzt mal zurückkommen zu unseren literarischen Profilen, die ja komplex sind, und wenn wir uns die mal vorstellen als so eine Art DNA oder Buchgeschmackscode oder gutes Buchcode oder irgendwie sowas in der Richtung, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass sogar diese Person nur einen Abschnitt deines DNA-Strangs, was den Buchgeschmack angeht, teilt und dass ihr da nur eine Überschneidung habt und dass ihr nicht hundertprozentig gleich seid. Dass zum Beispiel bei einem anderen Genre, über das ihr euch noch nicht ausgetauscht habt, dass ihr da vielleicht einen unterschiedlichen Geschmack habt, also dass da Abweichungen vorkommen. Das ist hochwahrscheinlich. Aber wenn du eben rausgefunden hast, welcher Abschnitt von eurem persönlichen Buchgeschmacks-DNA-Code übereinstimmt, dann ist das schon viel wert, weil dann wisst ihr, dass Bücher eines bestimmten Genres, wenn ihr sie euch gegenseitig empfehlt, dass das eben Treffer sind, was den Buchgeschmack angeht. Und so kannst du dir natürlich dann auch unterschiedliche Buchfreundschaften für den unterschiedlichen Abschnitt deines Leseprofils zulegen und dann eben auch genau wissen, wen du fragen kannst, wenn du nach einem bestimmten Genre für ein bestimmtes Buch suchst. Aber was heißt das jetzt für die andere Seite? Also ich habe dir ja schon gesagt, dass ich auch lange als Buchhändlerin gearbeitet habe und da war natürlich genau das mein Job, nämlich Buchempfehlungen zu machen und zwar verlässliche oder möglichst verlässliche Buchempfehlungen. Und da ist eben der Trick, dass man genau das versucht, also rauszufinden, wie sieht dieses literarische Profil einer Person aus, diese Buchgeschmacks-DNA und gibt es vielleicht einen Teil davon, der mit meiner eigenen Buchgeschmacks-DNA übereinstimmt. Denn nur wenn das der Fall ist, kannst du eben diese 100% Treffer haben, also dass der Person auch wirklich das Buch gefällt, zumindest ist das meine Meinung. Wir haben damals natürlich auch Schulungen gehabt oder sind geschult worden, auch in der Berufsschule und so, dass man eben versuchen muss, irgendwie auf die Wellenlänge des Kunden zu kommen. Aber meiner Ansicht nach reicht das nicht. Also man muss sich erstmal sprachlich und gesprächlich auf die gleiche Wellenlänge begeben, sodass man einander versteht. Und dann muss man eben gucken, wo haben wir Gemeinsamkeiten. Und manchmal stellt man schlicht und einfach fest, wir haben keine Gemeinsamkeiten. Jedenfalls nicht bei dem, was dieser Kunde gerade sucht. Und dann ist der glücklichere Fall, auf den man dann stoßen kann, dass man merkt, aber da sind Gemeinsamkeiten zu Kolleginnen und Kollegen, dass man also den Kunden entweder direkt an die Kolleginnen und Kollegen verweisen kann oder dass man weiß, was die Kolleginnen und Kollegen gerne lesen und dass man dem Kunden dann eben diese Bücher empfehlen kann. Und das Letzte, worauf man dann meistens zurückgreift, sind eben genau die Kundenvergleiche, also dass man sagt, okay, Kunden, die dieses Buch hier gerne gelesen haben, haben dann häufig auch das gekauft. Und da sind wir natürlich ungefähr bei dem Niveau angelangt, dass auch die Algorithmen der großen Online-Händler erreichen, dass man eben einfach nur Kaufentscheidungen letztendlich vergleicht oder Geschmäcker, die man gar nicht so gut einschätzen kann, weil man eben nicht so ein enges Verhältnis oder nicht so enge Gespräche mit den Leuten führen kann, wie zum Beispiel mit den eigenen Kollegen oder am besten ist natürlich, wenn man es eben aus eigener Erfahrung einschätzen kann. Und das ist dann natürlich auch genau der Punkt. Also wenn dann Kunden diese Erfahrung machen, dass Buchhändler darauf zurückgreifen müssen letztendlich, dass das auch nicht besser ist, im Buchhandel einzukaufen, im lokalen Buchhandel, als bei den großen Online-Plattform. Denn da erreichen ja auch die Maschinen ganz gute Trefferquoten oder zumindest vergleichbare Trefferquoten, wenn es darum geht, einfach nur Kaufentscheiden oder Kundenverhalten oder Erfahrungen zu vergleichen. Okay, also ich glaube, der Punkt ist klar geworden, dass ich der Meinung bin, dass es so etwas wie das gute Buch eigentlich nicht gibt und dass das eher ein Mythos ist. Offen ist aber natürlich noch die Frage, warum wir denn eigentlich diesem Mythos vom guten Buch so hinterherhetzen. Also sowohl Menschen, also Buchhändler, Verlagsmenschen, vielleicht sogar auch Autorinnen und Autoren auf der einen Seite und eben auch Maschinen, die wir natürlich genau aus diesen Gründen auch programmieren, damit sie eben Kunden beraten können und Buchempfehlungen geben können. Und ich glaube, dass das eben im Buchbereich gerade darum so wichtig ist, weil Bücher unheimlich viel Zeit und Geld kosten. Also Geld vielleicht nicht ganz so viel, aber Zeit sehr, sehr viel. Wenn man sich mal überlegt, wie lange eine Autorin oder ein Autor daran sitzt, ein Buch zu schreiben, da können Wochen vergehen, Monate vergehen, sogar Jahre vergehen, bis ein Buch entstanden ist. Dann kommt es in den Verlag. Hier wird nochmal eine ganze Menge Aufwand betrieben, um das Buch in eine möglichst gute, was auch immer das ist, Form zu bringen und es dann letztendlich auch zu vermarkten. Dann versucht man im Buchhandel eben diese mühsam erstellten literarischen Werke an die Leserin und den Leser zu bringen, der ja auch wieder eine ganze Menge Zeit mit dem Buch verbringt, und zwar eine sehr, sehr wertvolle Zeit, nämlich meistens so hier und da mal ein Stück von der eigenen Freizeit, die man natürlich besonders gewinnbringend gestalten möchte. Und die Erwartungen an diese Freizeitgestaltung lesen können ganz vielfältig sein. Also es kann sein, dass man gebildet werden möchte oder eher bespaßt, dass man geläutert werden möchte oder eher ein bisschen Eskapismus betreiben möchte. Das kann eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Und dann ist eben noch ein weiterer Aspekt, dass anhand besonders wertvoller, besonders guter Bücher dann die nächsten Generationen ja auch gebildet werden sollen und dass dann eben auch in der Schule mit Büchern den Schülern beigebracht werden soll, wie sie eigenständig denken können und auch, was bestimmte kulturelle Werte sind, die innerhalb einer Gesellschaft vorherrschen. Denn auch das ist ja was, was sich in der Literatur widerspiegelt und was wir damit dann letztendlich auch lehren können. Und das sind natürlich alles so Gründe, warum wir da so viel Energie reinstecken, das gute Buch oder die guten Bücher von den weniger guten Büchern zu trennen. Und da sind wir in meinen Augen auch computermäßig noch nicht so weit gekommen. Also es wurde ja schon ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Der Bestseller Code, in dem beschrieben wurde, wie man Bestseller erkennen kann oder dass man Bestseller oder potenzielle Bestseller mithilfe von computergestützten Verfahren erkennen kann. Aber gute Bücher, qualitativ hochwertige Bücher, können eben noch nicht automatisch erkannt werden. Es kann auch nicht immer unbedingt erkannt werden von einem Menschen, was ein anderer Mensch als gutes Buch bezeichnen würde oder was einem anderen Mensch letztendlich ein wie auch immer aussehendes Lesevergnügen bereiten würde. Also auch das ist schwierig und auch das gelingt eben nur, wenn wir eine Ähnlichkeit in unserem Buchgeschmack haben. Und darum kann einen das eben auch so ins Schwitzen bringen, wenn da einfach mal jemand kommt und einen fragt, ob man ihm ein gutes Buch empfehlen kann. Aber andersherum betrachtet sehe ich eben auch die einzige Chance eigentlich in dieser zwischenmenschlichen Buchempfehlung, also am besten eigentlich in Form von Freundschaften, bei denen man weiß, dass man irgendwie einen Teil des Buchgeschmacks teilt, aber auch wenn man einen guten Buchhändler oder eine gute Buchhändlerin gefunden hat um die Ecke, mit denen man sich gerne austauscht, mit denen man wirklich auch spricht über die Bücher, die man gerne liest, dann hat man eben eigentlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man zuverlässig mit guten Büchern versorgt werden kann. Und da ist eben auch der lokale Handel, also das, was der Buchhändler, die Buchhändlerin um die Ecke leisten kann, dem weit überlegen, was der Online-Buchhandel so an den Tag legt. Und das war es dann auch schon wieder von mir heute mit dieser am Ende doch etwas proklamatischen Folge zum Thema der Mythos vom guten Buch. Nächstes Mal wird es wieder eine etwas sachlichere Begriffsfolge geben, in der ich dir kurz einen Begriff, der für die digitalen Geisteswissenschaften oder auch für die Literaturwissenschaften wichtig ist, beschreibe. Das war es auch schon wieder für heute. Die gesamte Folge findest du natürlich auch nochmal als Blogartikel auf lebelieberliterarisch.de. Dort habe ich übrigens für dich auch noch so als kleines Special 5 Bücher aufgelistet, die ich in der letzten Zeit sehr gerne gelesen habe. Sehr unterschiedliche Bücher aus ganz unterschiedlichen Richtungen, die ich alle als gutes Buch klassifizieren würde. Vielleicht ist ja was dabei, was dich auch anspricht und interessiert. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir der gesamte Podcast gefällt, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes dalässt. Und natürlich freue ich mich auch immer, wenn du wieder einschaltest am nächsten Donnerstag hier, wenn es wieder heißt, lebe lieber literarisch. Bis dann!